Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. In Verbindung bleiben, das wird in diesem Winter nicht so leicht sein wie gewohnt. Doch es gibt Telefon und Post. In dieser Sendung geht es unter anderem um die Tonqualität beim Telefonieren und um Fristen beim Postversand vor Weihnachten ins Ausland. Und wir gehen vor Weihnachten außerdem der Frage nach, wie es um die Spendenbereitschaft in Deutschland steht. Zuvor berichten wir über die Forderung der nordrhein-westfälischen Grünen, den Hambacher Forst durch das Land kaufen zu lassen. Und wir fragen, ob das Verfeuern von Holz aus Namibia in Hamburger Kraftwerken wirklich ein Beitrag zum Klimaschutz sein kann. Holz gilt als verträgliche Energiequelle. Es wird zwar CO2-frei, aber es wird nur so viel CO2-frei, wie zuvor beim Wachstum der Bäume gebunden wurde. Diese Rechnung stimmt aber nur zum Teil. Schließlich muss das Holz auch geschlagen, transportiert und zerkleinert werden. Der Aufwand dafür ist manchmal beträchtlich. Vor allem, wenn das Holz über den halben Globus verschifft wird. In Hamburg soll jetzt in Heizkraftwerken Buschholz aus Namibia im südlichen Afrika verfeuert werden. Und das im Dienste des Klimaschutzes, ein umstrittenes Projekt, vorgestellt von Axel Schröder.
Buschholzpellets aus Namibia für Hamburger Kraftwerke. Diese Idee sei nicht in der Hansestadt entstanden, sagt Jan Dube, der Sprecher der zuständigen Umweltbehörde.
Die namibische Seite ist vor knapp einem Jahr auf Hamburg zugekommen, weil es dort ein Problem mit der Verbuschung von Landschaften gibt, ein veritables Umweltproblem, und hat gefragt, ob man sich in Hamburg vorstellen könnte, mal zu prüfen, ob im großen Stile auch solche Buschmasse hier verwertet werden könnte, als Biomasse zum Beispiel in Kraftwerken für die Wärmeerzeugung.
Und davon, so die Idee, hätten dann beide Seiten etwas. Namibia könnte Maßnahmen gegen die Verbuschung finanzieren und die Verarbeitung des Rohstoffs übernehmen. Die Hamburger würden unabhängiger von Kohle und Gas zur Wärmeerzeugung. Ute Bertrand von der Umweltschutzorganisation Robin Wood hält von einer möglichen deutsch-namibischen Kooperation auf diesem Gebiet gar nichts.
Aus unserer Sicht ist es absurd, Holz in Namibia zu ernten, also am anderen Ende der Welt, es dann zu verschiffen bis nach Hamburg, um es dann hier zu verbrennen und in Wärme zu verwandeln.
Denn auch wenn die Verbrennung von Holz eine bessere Klimabilanz hat als die von Gas oder Kohle, müssten ja auch die CO2-Emissionen des Transports mit eingerechnet werden. Tatsächlich wurden dazu schon Berechnungen angestellt, sagt Jan Dube, Sprecher der Hamburger Umweltbehörde.
Und es sieht so aus, dass die CO2-Bilanz trotz des Transports noch deutlich günstiger ausfällt, als würde man jetzt Gas oder Kohle verfeuern. Und wie viel das ist, werden wir uns genau angucken.
Der Hamburger Seite sei es wichtig, dass nicht nur einige wenige große Unternehmen einen Vorteil aus der Kooperation ziehen, sondern zum Beispiel auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die das namibische Buschholz roden. Dass die Verbuschung von einst fruchtbarem Weideland ein Problem in Namibia ist, bestreiten auch Umweltschutzgruppen nicht. 14 Millionen Tonnen wachsen pro Jahr nach, nur maximal 3 Millionen Tonnen davon können nach Angaben der Umweltbehörde in Namibia verwertet werden. Bärtchen Kors von der Organisation Earthlife im namibischen Windhoek ist ähnlich skeptisch wie Ute Bertrand von Robin Wood. Besser wäre es doch, sagt Kors, wenn das Buschholz Verwendung vor Ort finden würde und nicht im fernen Hamburg.
Früher wurden zum Beispiel Schulmöbel produziert aus dem Buschholz. Das ist dann eingestellt worden, also stattdessen importieren wir sie aus Südafrika. Man könnte daraus eben Holzhäuser bauen und die Armen dann in Holzhäuser zu geben, vernünftigen Dach über dem Kopf.
Kors lebt und engagiert sich schon seit Jahrzehnten in Namibia. Wenn das Buschholz denn verbrannt werden soll, hält sie es für sinnvoller, das in einem bereits geplanten namibischen Kraftwerk zu tun.
Man muss bedenken, dass wir mehr als 60% unseres Strombedarfs decken mit schmutzigem Kohlestrom aus Nachbarländern, der außerdem sehr, sehr teuer ist.
In Namibia, so Kors, gibt es 11.000 Arbeitsplätze in der Holzkohleproduktion. Wenn ein Teil der heimischen Hölzer nun exportiert werden würde, könnten diese Arbeitsplätze in Gefahr sein. Die Fragen nach den wirtschaftlichen, ökologischen und nach den sozialen Auswirkungen des Buschholzprojekts will die Hamburger Umweltbehörde intensiv prüfen lassen. Dass am Ende nur deutsche Firmen davon profitieren, dürfe nicht passieren, sagt Jan Dube von der Hamburger Umweltbehörde und verweist auch auf die deutsche Kolonialgeschichte in Namibia, die zu besonderer Sensibilität mahne.
Es gibt noch keinerlei Entscheidungen, aber alle möglichen Beteiligten und Interessenten sind aufgerufen, ihre Punkte dort mit einzubringen. Darauf sind wir auch angewiesen, dass dort Leute mit Kontakten in Namibia oder mit Erfahrung uns auch Rückmeldungen geben.
Klar sei aber, bei der Masse an jährlich nachwachsendem Buschholz bliebe immer noch genügend Holz für die namibischen Kraftwerkspläne übrig, so Dube. Alle Informationen zur Idee der Biomassepartnerschaft veröffentlicht die Umweltbehörde auf ihrer Internetseite. Eine Entscheidung, ob die Idee wirklich umgesetzt werden wird, fällt erst im Sommer 2021.
Holz aus Namibia zur Verbrennung in Hamburg, über einen umstrittenen Plan berichtete Axel Schröder. Für die Gegnerinnen und Gegner des Braunkohleabbaus im Rheinland war es eine symbolisch wichtige Ankündigung. Der Hambacher Wald soll erhalten bleiben, er soll nicht der Braunkohle weichen. Doch Ruhe ist deshalb noch nicht eingekehrt im Hambacher Wald. Viele Besetzerinnen und Besetzer trauen dem Frieden nicht und sie bleiben vorsichtshalber vor Ort. Der Wald gehört bisher dem Bergbaubetreiber RWE. Das schützt das Misstrauen zusätzlich. Die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag haben jetzt einen Lösungsvorschlag. Das Land Nordrhein-Westfalen soll den Hambacher Wald kaufen. Moritz Küpper berichtet.
Ruhig liegt der Hambacher Forst in diesen Monaten da. Seit dem sogenannten Kohlekompromiss ist klar, der Wald soll gerettet werden, nicht dem Braunkohletagebau zum Opfer fallen. Doch die Aktivisten sind noch immer im Wald, gibt es immer noch Baumhäuser.
Solange das Problem der Braunkohleverstromung und der Mentalität, die es überhaupt möglich macht, bestehen bleibt, solange hier Menschen zwangsumgesiedelt und Dörfer abgebaggert werden, ist hier noch nichts gewonnen.
Trotz formaler Rettung des sogenannten Hambis kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Aktivisten und der Polizei. Die oppositionellen Grünen im NRW-Landtag fordern nun von der schwarz-gelben Landesregierung, das Land NRW soll rund 6,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen und damit den Hambacher Forst dem Tagebaubetreiber RWE abkaufen.
Wir meinen, dass der Hambacher Wald in öffentliches Eigentum gehört. Wir meinen, das Land sollte den Wald kaufen und ihn in die NRW-Stiftung überführen,
sagt Monika Düker aus der Grünen Landtagsfraktion. Aktuell beschäftigt sich die Landesregierung mit der neuen sogenannten Leitentscheidung, in denen die Grenzen des Abbaus beschlossen werden.
Denn eins ist klar, mit der Leitentscheidung, die jetzt auf dem Tisch liegt, der Entwurf, kann dieser Wald in seinem Bestand nicht dauerhaft erhalten bleiben. Denn der Hambacher Wald braucht für ein dauerhaftes Überleben, braucht er eine gute Wasserversorgung. Das heißt, wir brauchen zum Grubenrand Pufferzonen, sogenannte thermische Pufferzonen. Der Wald darf nicht verinseln durch Kiesgruben und Grubenrand an der anderen Seite.
Zudem solle der Wald auch öffentlich zugänglich gemacht werden.
Und das heißt, wenn den Worten auch Taten folgen würden, dann könnte man über einen Kauf hier eine langfristige Sicherung des Waldes erreichen. Das ist nicht viel Geld. Ein Hektar Wald kostet 10.000 Euro. Und ich denke, man könnte mit RWE da auch in Verhandlungen gehen.
Beim Braunkohlebetreiber RWE, dem Eigentümer des Waldes, heißt es auf Nachfrage, dass erworbene Flächen wie Felder, Straßen und Wald nach Inanspruchnahme grundsätzlich wieder veräußert werden sollen. Das gelte natürlich auch für den Hambacher Forst. Vor einer Befassung damit seien allerdings noch betriebliche Belange zu prüfen, wie beispielsweise Sicherheitsstreifen zwischen Tagebauöffnung und Waldrand oder die Entwässerung im direkten Umfeld des Hambacher Forstes. All das werde nach der Leitentscheidung im Braunkohleplan-Änderungsverfahren zu regeln sein. Dies würde dann auch den Zeitpunkt bestimmen, so RWE. Für die Grünen würde ein Eigentümerwechsel auch den Konflikt um den Hambacher Forst lösen können.
Die Konfliktlinien zwischen RWE und den von ihnen beauftragten Sicherheitsdiensten sind so belastet, sind so von Misstrauen, Hass und Vorurteilen geprägt, dass in dieser Konstellation kein Frieden im Wald und im Umfeld zu erreichen ist.
Sagt auch Dirk Weinsbach, der zuständige Polizeipräsident von Aachen, dessen Kräfte mit der Situation im und um das Rheinische Revier zu tun haben. Weinsbach selbst ist auch Grünen-Mitglied, auch wenn seine Einschätzungen unabhängig von der jüngsten politischen Initiative getroffen wurden.
Meine Hoffnung, mein Traum ist, dass mit einem anderen Eigentümer sich das entschärft, wir unsere Rolle auch stark zurücknehmen können und das, was an demonstrativen Veranstaltungen, an Mahnwachen und so stattfindet, dann im gesetzlichen Rahmen symbolhaft außerhalb des Waldes seinen Ort und seinen Platz finden kann.
Im zuständigen NRW-Wirtschaftsministerium wird in Abstimmung mit dem Umweltministerium auf die aktuelle Diskussion um die Leitentscheidung verwiesen. Man diskutiere, Zitat, auch die Rahmenbedingungen für einen guten Zustand und langfristigen Erhalt des Hambacher Forstes. Doch mit einer Zustimmung des grünen Vorschlags ist heute nicht zu rechnen.
Der Hambacher Wald soll verstaatlicht werden, fordern die Grünen und Moritz Küpper berichtete. Telefonieren statt persönlicher Begegnung. Seit gestern ist klar, dass wir uns noch ziemlich lange gedulden müssen, bevor die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wirklich deutlich gelockert werden können. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Wer heute telefoniert, tut dies oft mit besserer Tonqualität als früher. Allerdings nicht immer und die Unterschiede sind erheblich. Das hat mit dem neuen Standard HD Voice zu tun und Stefan Römermann sagt Ihnen, wie er funktioniert und was Sie tun können.
Die analogen Telefonnetze haben vergleichsweise einfach funktioniert. Damals wurde für jedes einzelne Telefongespräch gewissermaßen eine separate elektrische Leitung von einem Telefon zum anderen geschaltet. Bei Ferngesprächen oft über viele Vermittlungsstellen hinweg. Heute werden bei einem Telefonat die Tonsignale der Stimme dagegen in Sekundenbruchteilen in Daten umgewandelt, erklärt Urs Mansmann vom Technikmagazin CT.
Die Daten werden in kleine Pakete gepackt, durchs Internet geschickt und auf der anderen Seite in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt.
Jedes Sprachdatenpaket sucht sich dabei, vereinfacht gesagt, selbst den schnellsten Weg zum Empfänger.
Und da kann es passieren, dass Pakete zu spät ankommen, das heißt außerhalb des Zeitfensters oder unterwegs vollkommen verloren gehen. Und dann hat man kleine Aussetzer, man hört so kleine Knackser. Wenn das dann zu viel wird, weil ein größeres Problem vorliegt, dann kann es schon mal sehr lästig werden, wenn es so richtige Aussetzer gibt und man den anderen nicht mehr versteht.
Im schlimmsten Fall bricht das Gespräch dann vollständig ab. Aber das passiert zum Glück nur sehr selten, denn der heimische Internetrouter und auch die großen Netzbetreiber wie Telekom oder Vodafone behandeln die Datenpakete von Telefongesprächen in ihren Datennetzen bevorzugt. Sie werden mit einer höheren Priorität bearbeitet, damit sie schnell und sicher am Ziel ankommen und möglichst keine Datenpakete verloren gehen. Insgesamt ist die Tonqualität beim Telefonieren in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden. Der Grund dafür heißt HD Voice, was man vielleicht übersetzen kann mit hochauflösender Übertragung von Stimmen. HD Voice ist ein verbessertes Codierungsverfahren, das die Sprache in Datenpakete umwandelt. HD Voice überträgt mehr Details und sorgt so für ein natürlicheres Klangbild, erklärt Netzexperte Mansmann.
Also wenn das alte Telefonnetz Mittelwelle war, dann ist HD Voice ganz klar UKW, also eine Qualität, wo man durchaus auch mal Warteschleifenmusik mit allen Höhen hören kann. Da merkt man schon sehr deutlich den Unterschied.
Und tatsächlich.
Ein Telefongespräch mit einer guten Standardtonqualität per Festnetz klingt ungefähr so wie diese Aufnahme hier. Vor allem höhere Frequenzen fehlen.
Mit HD Voice klingt die Stimme dagegen schon deutlich natürlicher. Tatsächlich werden bei der HD-Telefonie ungefähr doppelt so viele Informationen pro Sekunde übertragen wie bei einem Gespräch im alten Telefonstandard. Damit HD Voice funktioniert, müssen allerdings alle am Telefongespräch beteiligten Telefone und sämtliche Vermittlungsstationen bei den Netzbetreibern diesen neuen Telefonstandard verstehen und unterstützen. Sobald auf dem Weg auch nur ein älteres Gerät dabei ist, gibt es ein Problem, erklärt Technikexperte Henning Gajek vom Online-Magazin Teltarif.de.
Und dann muss man oft auf einen einfachen Standard zurückgehen, von dem man weiß, dass alle ihn verstehen, während die neueren Standards sich halt noch nicht bis zur letzten Werkstatt durchgesprochen haben.
Besonders häufig funktionieren die Anrufe in HD-Qualität zurzeit von Smartphone zu Smartphone. Schließlich unterstützen praktisch alle Smartphones inzwischen standardmäßig HD-Voice. Bei Gesprächen im Festnetz oder vom Smartphone zu einem Festnetztelefon ist die Tonqualität dagegen oft noch in der schlechteren Standardqualität. Das liegt vor allem daran, dass die meisten alten Festnetztelefone eben kein HD-Voice unterstützen. Wer bessere Tonqualität haben möchte, sollte deshalb als erstes sein Telefon austauschen, erklärt Gajek.
Wenn Sie ein neues kaufen, schauen Sie in den Prospekt, ob es HD Voice unterstützt, und Sie können auch mal bei dem Netzbetreiber anfragen, was der Ihnen vorschlägt. Die haben zum Teil auch selbst Apparate im Angebot, wo man davon ausgehen kann, dass die vielleicht schon mal getestet wurden und man eine Hoffnung hat, dass sie besser funktionieren.
Bei Anrufen von Smartphone zu Smartphone können Verbraucher testweise auch die Telefonfunktionen in Messenger-Diensten wie WhatsApp, Telegram oder Threema ausprobieren. Diese Apps setzen auf noch bessere Kodierungsverfahren für die Umwandlung der Sprachsignale in Datenpakete, erklärt CT-Experte Urs Mansmann.
Das heißt, wenn ich per WhatsApp und Co. telefoniere, habe ich die mit Abstand beste Tonqualität, sofern das Netz die Verbindungsqualität es auch hergibt. Da kommt es dann darauf an, wie gut ist meine Verbindung ins Internet und wie gut ist die Verbindung ins Internet auf der Gegenseite. Wenn die Internetverbindung gut ist, ist die Tonqualität in der Regel ausgezeichnet.
Soweit Urs Mansmann von der Computerzeitschrift CT zum Schluss des Beitrags von Stefan Römermann. In Ruhe in der Innenstadt shoppen gehen, das werden sich viele Menschen in diesem Corona-Jahr wohl eher verkneifen. Auch wenn es Weihnachtsgeschenke auch im Internet gibt, vielleicht ist es eine Alternative für Menschen zu spenden, denen es weniger gut geht. Auf der anderen Seite sind in diesem Jahr auch bei uns viele von Kurzarbeit betroffen oder arbeitslos. Clemens Kindermann aus der Wirtschaftsredaktion. Wie wirkt sich die schwierige Lage denn auf die Spendenbereitschaft in Deutschland aus?
Ja, Herr Ehring, das ist im positiven Sinne wirklich eine Überraschung. Das Gesamtspendenaufkommen ist in den Monaten Januar bis September sogar gestiegen, und zwar um 1,6%. Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Spendenrates hervor, die jetzt gerade zur Stunde in Berlin vorgelegt wird. Was man aber schon sagen kann, insgesamt wurden in diesen Monaten bisher 3,3 Milliarden Euro gespendet. Und darüber konnte ich mit dem Geschäftsführer des Spendenrats, Max Melzer, sprechen. Und er erklärt das so.
Den Menschen in Deutschland ist offensichtlich sehr klar, dass die Unterstützung von bedürftigen Menschen und Projekten auch in Pandemiezeiten sehr wichtig ist. Und das dürfte auch dadurch noch verstärkt worden sein, dass den Menschen klar geworden ist, was wir für ein stabiles Gesundheitssystem und auch eine stabile Lebensmittelversorgung in Deutschland haben und dass wir deshalb im Vergleich mit anderen Regionen in der Welt sehr gut durch die Pandemie bis jetzt durchgekommen sind.
Die Erklärung von Max Melzer.
Gab es denn während des ersten Lockdowns im Frühjahr einen Rückgang der Spenden?
Auch das wirklich überraschend, den gab es tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe den Geschäftsführer des Spendenrats, Herrn Melzer, das auch gefragt, wenn man selbst im Lockdown ist, um seine Arbeit vielleicht selbst fürchtet, in Kurzarbeit ist, kurz gesagt, genug eigene Sorgen hat, ist es dann nicht verständlich, wenn die Spendenbereitschaft zumindest vorübergehend sinkt?
Nein. Im ersten Lockdown im Frühjahr gab es keinen Einbruch der Spendenzahlen. Ganz im Gegenteil. Wir verzeichnen im März ein Plus von 13% gegenüber dem Vorjahresmonat und im April und auch im Mai ein Plus von 5% bzw. 7%.
Das heißt, ein positiver Trend wird er denn in Richtung Weihnachten voraussichtlich anhalten?
Also das ist durchaus zu erwarten. Die Advents- und Weihnachtszeit ist ja die wichtigste Zeit für Spenden. Man kann so über den Daumen sagen, rund ein Drittel der jährlichen Spendeneinnahmen in Deutschland fließen im Monat Dezember. Und auch wenn die Konsumneigung der Deutschen zurückgeht, heute Morgen der Indikator des Marktforschungsinstituts GfK. Danach wird für Dezember ein deutlicher Dämpfer bei der Verbraucherstimmung erwartet. Also auch wenn wir vielleicht für uns selbst weniger ausgeben in diesem Monat Dezember, trotzdem im letzten Jahr haben die Deutschen gut 5,1 Milliarden Euro gespendet. Und dieses Niveau könnte in diesem Jahr durchaus auch erreicht werden, trotz der Corona-Pandemie. Der Spendenrat als gemeinnütziger Dachverband steht für ein Fünftel des privaten Spendenmarkts in Deutschland. Da sind Mitglieder etwa das Deutsche Rote Kreuz, Oxfam, die Malteser, die UNO-Flüchtlingshilfe, aber auch kirchliche Organisationen. Das heißt, wir haben hier als private Spender nicht in erster Linie Großspender wie Unternehmen, sondern tatsächlich ganz normale Menschen, die anderen etwas Gutes tun wollen, die schlechter dran sind als sie selbst. Dass sich daran nichts ändert, also dass die Solidarität jetzt in dieser Zeit, wo ja doch viele in Schwierigkeiten sind, sogar noch wächst, das würde ich sagen, ist in diesen Corona-Zeiten eine wirklich gute Nachricht.
Clemens Kindermann, herzlichen Dank. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Der Bundestag befasst sich heute abschließend mit einem Verbot leichter Plastiktüten. Mit der Neuregelung des Verpackungsgesetzes will die Bundesregierung den Verbrauch der Tüten, der nach Inkrafttreten einer freiwilligen Vereinbarung zwischen dem Umweltministerium und dem Handelsverband Deutschlands im Jahr 2016 bereits deutlich gesunken war, weiter verringern. Gelten soll das Verbot für Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern. Ausgenommen sind bestimmte sehr leichte Kunststofftragetaschen, die im Handel von Verbrauchern vor allem für den Transport von losem Obst und Gemüse verwendet werden. Hier hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze argumentiert, ein Verbot dieser Hemdchenbeutel werde zu einer vermehrten Nutzung aufwendigerer Verpackungen führen. Zugleich warb sie bei Verbrauchern für eine verstärkte Nutzung von Mehrwegtaschen aus Kunststoff oder Polyester.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, Heiligabend fällt auch 2020 auf den 24. Dezember und das ist schon ziemlich bald. Wer zu dieser Gelegenheit also Post verschicken will, vor allem ins außereuropäische Ausland, hat nicht mehr ganz so viel Zeit. Bis wann die Post auf dem Weg sein sollte und wie Sie beim Versenden auch noch etwas Geld sparen können, dazu der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier.
Große Treffen mit Familie und Freunden sind dieses Jahr zu Weihnachten nicht drin. Umso wichtiger ist es, dass wenigstens die Post pünktlich ankommt, unabhängig davon, ob es sich nur um Weihnachtsgrüße oder Geschenke handelt. Wer einigermaßen sicher sein will, dass seine Sendung vor dem Fest ankommt, sollte die Empfehlung der Post beachten.
Innerhalb Deutschlands ist es der 21.12., damit Sie rechtzeitig zum 23. Dezember dort sind.
Denn der 24. Dezember, also Heiligabend, so die Mitarbeiterin einer Postfiliale in Engelskirchen weiter, fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Dabei ist zu beachten, dass wenn die Sendung ins Ausland geht, der Transportweg natürlich länger dauert.
Innerhalb Europas sind wir beim 15.12.
Und geht der Versand sogar über die EU-Grenzen hinaus, sollte die Sendung spätestens Anfang Dezember auf den Weg gebracht werden, will man auf einen kostspieligen Express-Service verzichten. Egal mit welchem Anbieter die Weihnachtspost verschickt wird, sobald eine Sendung das Gebiet der EU verlässt, ist eine Zollerklärung vorgeschrieben. Entsprechende Formulare gibt es kostenlos bei allen Paketdiensten. Fehlt diese Zollerklärung, steigt die Gefahr, dass Zollbeamte genau dieses Paket für eine ausführliche Inhaltskontrolle unter die Lupe nehmen. Und das kann die Transportzeit nochmal deutlich verlängern. Allerdings sollten Verbraucher vor dem Abschicken auch prüfen, ob das Weihnachtsgeschenk in das jeweilige Land eingeführt werden darf, rät Jens Ahland vom Hauptzollamt in Köln.
Also wichtig ist, bevor ich etwas verschicken will, mir nochmal aktuelle Informationen zu besorgen, denn Regelungen, Richtlinien in anderen Ländern können sich auch mal ändern und die Informationsquellen, wo ich die Informationen bekomme, abklären, das heißt offizielle Seiten oder wie gesagt die Konsulate der Länder, wo ich was hinschicken will, das sind verlässliche Daten.
So haben die meisten Konsulate deutschsprachige Telefonauskünfte. Natürlich kann man auch im Internet fündig werden.
Auf unserer Internetseite www.zoll.de findet man also auch Informationen zum Versenden und auch unsere App Zoll und Post kann ich da nur wärmstens ans Herz legen.
Und was die Verpackung angeht, die sollte gerade bei Auslandspost besonders stabil sein, denn ein längerer Transportweg hat auch ein höheres Risiko für Transportschäden und Unfälle. Als Faustregel gilt, ein Paket sollte so gut verpackt sein, dass es im Zweifelsfall auch einen Sturz von der Tischkante problemlos übersteht.
Der Verbrauchertipp von Peter Dickmeier, nachzuhören auf deutschlandfunk.de und in unserer kostenlosen Audiothek-App. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag. Philipp May ist dann gleich am Mikrofon und es geht unter anderem und vor allem um die neuen Vorschriften zum Schutz vor Corona. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.